Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Wir kommen heute zum 4. Mose, Kapitel 1 bis 6. 4. Mose 1 bis 6. Ich lese zum Beginn Kapitel 1, 1 bis 4 und Kapitel 6, 22 bis 27. Kapitel 1, 1 bis 4. Und der Herr redete zu Mose in der Wüste Sinai im Zelt der Begegnung am ersten Tag des zweiten Monats im zweiten Jahr nach ihrem Auszug aus dem Land Ägypten und sprach: Nehmt die Summe der ganzen Gemeinde der Söhne Israel auf nach ihren Sippen, nach ihren Vaterhäusern, nach der Zahl der Namen, alles Männliche nach ihren Köpfen, von 20 Jahren und darüber, jeden, der mit dem Heer auszieht in Israel, die sollt ihr mustern nach ihren Heeresverbänden, du und Aaron. Und je ein Mann für jeden Stamm soll bei euch sein, ein Mann, der das Haupt von seinem Vaterhaus ist. Und dann noch Kapitel 6, die Verse 22 bis 27. Und der Herr redete zu Mose und sprach: Rede zu Aaron und zu seinen Söhnen und sprich: So sollt ihr die Söhne Israel segnen, sprecht zu ihnen: Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht über dir leuchten und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden. Und so sollen sie meinen Namen auf die Söhne Israel legen und ich werde sie segnen. Herr, tu meine Lippen auf, dass mein Mund deinen Ruhm verkündige. Amen. Liebe Brüder und Schwestern, liebe Gäste, bisher hatte der Herr zu Mose auf dem Berg Sinai geredet. Mit dem Hinweis darauf schließt Kapitel 27, Vers 34, das dritte Mosebuch ab. Den Vers direkt, bevor wir angefangen haben, noch letztes Mosebuch, drittes. Das sind die Gebote, die der Herr dem Mose auf dem Berg Sinai an die Söhne Israel aufgetragen hat, rückblickend übers Zuvorgesagte. Etwa ein Jahr davor, im dritten Monat nach dem Auszug aus Ägypten, war Israel am Sinai angekommen. Seit 2. Mose 19, 40 Kapitel, ganzer dritter Mose und noch die ersten Kapitel des 4. Mose, ist Israel am Sinai. Es ist auch interessant, so mal die Bücher Mose da durchzublicken, welche zentrale Rolle der Sinai, schon mal rein von der Zeit, von der Länge der Berichterstattung, spielt. Jetzt ist der erste Tag des zweiten Monats, des zweiten Jahres nach dem Auszug aus Ägypten. Israel befindet sich also seit 11 Monaten am Berg Gottes. Hier ab 4. Mose redet Gott jetzt aber nicht mehr vom Berg, sondern er begegnet jetzt Mose in der Stiftshütte. Die war 2. Mose 40, 17 entsprechend einen Monat zuvor errichtet worden. Mose bekommt nun vom Herrn den Befehl, alle wehrfähigen Männer der 12 Stämme Israel zu zählen. Alle Männer von 20 Jahren an und darüber, die wehrfähig sind. Der Stamm Levi wird als Priesterstamm nicht mitgezählt. Er ist für Gott ausgesondert und nimmt eine Sonderrolle ein. Damit die Zahl der 12 Stämme erhalten bleibt, wird der Stamm Josef in die beiden Stämme der Josef-Söhne Ephraim und Manasse aufgeteilt. Insgesamt werden 603.550 Männer dieses Alters gezählt. Diese hohe Zahl von wehrfähigen Männern ab 20 Jahren überrascht. Sie stimmt aber mit den Angaben von 2. Mose 3, 12, 37 und 2. Mose 38, 25 überein. Wir haben also an drei verschiedenen Stellen hier genau die gleichen Zahlen. Ein Einwand ist: Wenn die Männer über 20 Jahren geschätzt ein Drittel des gesamten Volks ausmachen, dann wäre die Gesamtzahl der Israeliten rund 2 Millionen Menschen. Die Fremden, die seit den Tagen Abrahams in vielfacher Weise dazugehören, möglicherweise noch gar nicht mitgezählt, wenn die nicht zu den Stämmen jeweils, in denen sie wohnen, mitgezählt werden. Ist nicht ganz genau für mich im Moment erkennbar. Könnte also noch einiges mehr sein. Wie sollte die Wüste eine derartige Menge an Menschen samt ihrem Vieh 40 Jahre ernähren? Dieser rein menschlich nicht unberechtigte Einwand lässt aber die geistlich entscheidende Tatsache außer Blick. Es ist ja gerade das herausragende Phänomen der Wüstenwanderung, dass Gott sein Volk in der Wüste auf übernatürliche Weise selbst versorgt. Walward weist darauf hin, abgesehen davon wären 30.000 Menschen, sagt er, in der Wüste ebenso schnell an Hunger und Durst gestorben wie 600.000. Also egal, ob ein paar zigtausend, ein paar hunderttausend, ein paar Millionen. Das Wunder der Versorgung Israels 40 Jahre in der Wüste bleibt so oder so ein Wunder. Und es ist für Gott kein Problem, ein kleineres oder ein größeres Wunder zu tun. Die Leviten haben die Fürsorge auch für die Stiftshütte als Aufgabe. Kein Fremder darf sich ihr nähern. Nochmal hier interessanter Begriff Fremder, hier wörtlich der Andersgeborene, der Allogenes, auch im Hebräischen ein anderer Begriff, ist ein ganz allgemeiner und wertneutraler Begriff. Der hat hier nichts mit Integration zu tun, wie die übrigen drei Begriffe, die wir schon hatten in der Vergangenheit zum Fremden. Der Begriff Anders- oder Fremdgeborener benennt ganz einfach sachlich neutral jemand mit anderer Abstammung als die Person oder Gruppe, auf die Bezug genommen wird. Also wenn ein Treffen der Familie Czarnke ist, dann gehören eben nur die aus der Familie Czarnke Geborenen dazu. Die Schmidts, Meier, Müller, Schneider, wie auch immer, gehören nicht dazu. Nicht, weil das schlechtere Menschen wären, sondern einfach, weil sie keine Czarnke sind. Und genauso um das geht's an dieser Stelle. Im Blick auf Israel ist jeder ein Fremder, der nicht ein leiblicher Nachkomme Abrahams ist. Hier geht's nicht um Israel, hier geht's um den Stamm Levi. Und im Blick auf den Stamm Levi ist jeder ein Fremder, der kein Levit ist. Also auch die übrigen Stämme Israels sind in diesem Falle Fremde. Weil es hier nicht um eine Klassifizierung nach völkischer Abstammung, sondern einfach Abgrenzung. Levi ist der Bezugspunkt, jeder Nicht-Levit in diesem Sinne ein Fremder. Damit die übrigen Israeliten genügend Abstand zur Stiftshütte halten, sollen sich die Leviten um die Stiftshütte herum lagern. Gott erlässt eine genaue Lagerordnung, auch interessant. In der Mitte zentral die Stiftshütte. Gott hat sich ja von Mose bereden, beknien lassen, doch nicht fern außerhalb des Lagers zu bleiben, sondern wieder in der Mitte des Volkes zu wohnen. Und dann, damit aber die unheiligen übrigen Stämme nicht zu nah dem Herrn auf den Leib rücken, er kann sie ja nur mit Mühe ertragen, der Levi-Stamm, der Priesterstamm in seinen Gruppen um die Stiftshütte rum und dann die übrigen 12 in einem äußeren Ring. Im Grunde eine rechteckige oder quadratische Lagerform, sicher mit auch von Gott her mit mehreren praktischen Aspekten verbunden. Von der Stiftshütte ausgehend kurze Informationswege. Die Stiftshütte liegt im Zentrum. Auch ein schneller Aufbruch. Fachleute sagen, geht viel schneller, eine quadratische Truppe wieder in Gang zu kriegen, aufzubrechen, breiter Front loszuziehen als ein langer Lindwurm. Und natürlich auch militärisch. Eine kompakte, mehr oder weniger quadratische Anlage mit wenig Außenfronten, viel einfacher auch zu verteidigen als ein langes Ding mit Vorhut und Nachhut, wo es Stunden oder Tage braucht, bis die Vorhut mitkriegt, dass die Nachhut angegriffen wird etc. Also unter vielen Aspekten eine sehr praktisch vernünftige Lagerordnung, die Gott erlässt. Im Weiteren hören wir in den ersten Kapiteln des Mosebuchs von der Auslösung der Erstgeburt, den Aufgaben der Leviten beim Aufbruch des Lagers, von Verfahren der Verunreinigung, Sünde, Verdacht auf Ehebruch und über die Nasiräer, die ein Gelübde getan haben. Auf all diese Dinge gehen wir jetzt hier nicht weiter ein, sind Details, kann man zu Hause nachlesen, wenn es interessiert. Dann stoßen wir aber am Ende von Kapitel 6 in den Versen 22 bis 27 auf den aaronitischen Segen. Und der Herr redete zu Mose und sprach, redet zu Aaron und zu seinen Söhnen und sprich, so sollt ihr die Söhne Israel segnen. Sprecht zu ihnen, der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden. Und so sollen sie meinen Namen auf die Söhne Israel legen, und ich werde sie segnen. Dieser Segen wird auch aaronitischer Segen genannt, da er zuerst Aaron und seinen Söhnen geboten war. Wir erkennen an diesem aaronitischen Segen sehr genau, was denn Segen ist. Ich habe nochmal nachgeschlagen, das hebräische Wort für Barach, für Segnen, Barach, kommt aus derselben Wortfamilie wie das Wort für Knie. Interessant. Ist tatsächlich sogar eigentlich das gleiche Wort. Barach kann einerseits segnen heißen oder knien. So ähnlich im Prinzip, wie wir bei uns etwa das Wort Schloss haben. Das kann das Schloss in der Tür meinen oder das kann das große Herrschaftsschloss sein. Und ich habe extra noch, damit ich euch nichts Falsches erzähle, im Internet recherchiert. Beides hängt auch miteinander zusammen. Das Herrschaftsschloss ist eigentlich ein sogenannter Sperrbau. Ausgehend von der Burg, der Festungsanlage, eben dann besonders herrschaftlich ausgebaut. Edel, nobel, aber eigentlich ist es eben ein verschlossenes Teil. Oder das auch ein Gelände verschließt, absperrt. Und ich denke, hier geht davon aus, bis zum Erweis des Gegenteils, dass wir es hier beim hebräischen Wort Barach mit dem Gleichen zu tun haben. Dass das Knie und der Segen tatsächlich der gleiche Begriff sind, wo sich der eine Begriff aus dem anderen ableitet, die Bedeutung. Bildlich könnte also das Wort segnen dürfte bedeuten, dass der himmlische Vater den Gesegneten selbst auf seine Knie, auf seinen Schoß setzt. Segnen heißt dann, im Segen setzt dich der himmlische Vater auf seinen Schoß und nimmt dich in die Arme, beschützt und sorgt dich und sorgt für dich. Auch die biblische Aussage, von allen Seiten umgibst du mich, o Herr, wird dann sehr anschaulich. Denn wenn das Kind auf dem Schoß des Vaters sitzt, der Vater hält es in seinen Armen, er hält sein Haupt, neigt es runter auf sein Kind, wie man das ja auch so macht, ein Kind auf dem Schoß hat, ja, dann ist der Schoß unten, die Arme ringsum, der Kopf oben, von allen Seiten umgibst du mich, o Herr. Der griechische Begriff eulogein heißt gutes Reden. In der Bibel aber ist der Reden bekanntermaßen nicht einfach leeres Geschwätz, sondern vor allem, wenn Gott redet und im Auftrag Gottes geredet wird, ist Reden, ist Wort, dabar, wirkmächtiges Geschehen, göttliche Macht. Und wir könnten da zugespitzt sagen, wer Gutes redet, im Sinne von Segen, schafft Gutes. Wer segnet, spricht dem Menschen das göttlich Gute zu. Segen ist deshalb etwas unglaublich Gewaltiges. Segen ist viel mehr als ein frommer Wunsch. Wir hatten das auch mal im Bibelgesprächskreis vor einigen Jahren. Segen ist mehr als Gebet, denn Segen ist nicht einfach der Wunsch oder das Gebet, dass etwas geschehen möge. Segen ist die wirkmächtige Zusage, dass etwas geschehen wird. Segen hat damit fast schon materiellen, physischen Charakter. Da sehen wir an Vers 27, und so sollen sie meinen Namen auf die Söhne Israel legen. So wie man zum Beispiel eine Decke auf den Tisch legt, so sollen die Priester den Namen Gottes auf Gottes Volk legen. Im Segen spricht der Segnende die Heilsgüter und das Handeln Gottes verbindlich und gültig zu. Segen ist Machtwort. Es gibt, was es sagt, unwiderruflich. Wir haben in der Bibel eine legendäre Geschichte, die uns berichtet, wie das jemand sehr schmerzhaft erfahren musste, dass Segen unwiderruflich vergeben wird. Der Esau. Der hatte der Kraft des Segens im jugendlichen Leichtsinn nichts zugetraut. Und deshalb verkaufte er seinen Erstgeburtssegen für ein Linsengericht. Und nachdem Isaak dem jüngeren Bruder Jakob den Erstgeburtssegen gültig, wirkmächtig zugesprochen hatte, war die Geschichte gegessen. Dachte nochmal in der Vorbereitung auch, ob möglicherweise die Redewendung, die Sache ist gegessen, davon kommt. Denn nachdem Esau das Linsengericht gegessen hatte, war der Erstgeburtssegen rechtswirksam von ihm auf Jakob übergegangen. Segen ist also machtvoller Zuspruch. Die einzelnen Formulierungen des aaronitischen Segens muten uns ein bisschen fremd vielleicht an, aber in ihnen wird sehr anschaulich zum Ausdruck gebracht, was Segen heißt. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir. Es ist Segen, wenn Gott sein Angesicht zuwendet. Und es ist Fluch und Gericht, wenn Gott sein Angesicht abwendet und damit verbirgt. Nehmen wir als Beispiel Jesaja 54, 8. Im aufwallenden Zorn habe ich mein Angesicht einen Augenblick vor dir verborgen. Da hat er sein Angesicht abgewendet oder entsetzt die Hände vors Gesicht gehalten, weil er nicht mit ansehen kann, was sein Volk treibt. Auch interessant, das ist die erste Stufe des Gerichts. Es ist der aufwallende, der beginnende Zorn. Nicht der Zorn, der schon Jahrzehnte oder Jahrhunderte lang zuschaut. Es ist der beginnende Zorn. Da schaut Gott weg oder verbirgt sein Angesicht. Im Segensfall leuchtet das Angesicht Gottes. Das ist zum einen sicher seine Herrlichkeit, die da leuchtet. Zugleich steht Licht ja aber auch für Leben und Segen. Wenn Gott sein Angesicht über uns leuchten lässt, dann heißt es, Gott wendet sich uns liebevoll zu. Gott schaut wohlwollend und segnend auf uns. Da, wo Gott so hinschaut, leuchtend mit dem Angesicht, da kann nichts schiefgehen. Denn Gott schaut ja nicht aus Neugier, er schaut aus Liebe. Er schaut hin, um zu helfen und zu retten. Und wo Gott hinschaut, da muss ich mir keine Sorgen machen, wie Psalm 4, Verse 7 bis 9 zu lesen ist. Viele sagen, wer wird uns Gutes schauen lassen? Erhebe, Herr, über uns das Licht deines Angesichts. Du hast Freude in mein Herz gegeben, mehr als jenen zu der Zeit, da sie viel Korn und Most haben. Also Gott gibt mehr Freude, auch mehr als denen, die reich an Gütern sind, wenn wir vielleicht selber arm sind. In Frieden werde ich, sobald ich liege, schlafen, denn du, Herr, lässt mich, obwohl ich allein bin, in Sicherheit wohnen. Wo Gott hinschaut, wo Gottes Angesicht leuchtet, da kann der Mensch in Frieden schlafen, da kann er in Sicherheit wohnen, selbst wenn er von allen verlassen, verraten und verkauft ist. Du, Herr, lässt mich in Sicherheit wohnen. Völlig unabhängig von den anderen Umständen. Anders ist es nicht nur, damit wir die Bedeutung des Angesichts in seiner ganzen Vielgestalt sehen, wenn Gott sein Angesicht nicht verbirgt, sondern wenn er sein strafendes und zürnendes Angesicht gegen einen Menschen oder ein Volk richtet. Dann geht's den Menschen, wie wir in der Lesung von Offenbarung 6, 12 bis 17 beim Öffnen des sechsten Siegels gehört haben. Dann versuchen die Menschen, sich vor dem Angesicht Gottes zu verbergen, dass sie grimmig anschaut. Wir haben es doch in den Ohren. Sie sagen, ihr Berge fallt über uns, ihr Hügel deckt uns, verbergt uns vor dem Angesicht Gottes. Was für ein Unterschied, bei der Lesung habe ich es gerade vorhin noch mal gedacht, was für ein brutaler Unterschied. Der Segen Gottes, der bedeutet, dass Gott uns gnädig sein Angesicht zuwendet. Was ist das schrecklich, wenn Menschen vor dem zugewandten Angesicht Gottes, vor dem Hinschauen, jetzt negativ, in Zittern und Beben geraten müssen. Wie sich das Angesicht Gottes verdreht, verstellt im Zorn. Ebenso Jeremia 44, 11. Darum so spricht der Herr der Heerscharen, der Gott Israels, ich will mein Angesicht gegen euch richten, zum Unheil und zur Ausrottung von ganz Juda. Jeremia, ganz andere Geschichte. Jetzt hat Gott jahrhundertelang zugeschaut. Jetzt schaut er nicht mehr weg. Jetzt verbirgt er sein Angesicht nicht mehr. Jetzt guckt er hin. Auch wichtig, der Herr der Heerscharen. Das ist jetzt der Kriegsgott, der auszieht, um Krieg zu führen gegen sein eigenes Volk, der hinschaut im Zorn zum Gericht. Das ist dann die zweite Stufe des Gerichts. Und wir sehen, deshalb führe ich es auch aus, es ist ein feiner, sprachlich ganz kleiner, inhaltlich dramatischer Unterschied, ob Gott jemandem sein Angesicht zuwendet, leuchtend, oder ob er es gegen jemanden richtet. Die Blickrichtung ist in beiden Fällen dieselbe. Der Inhalt könnte gegensätzlicher nicht sein. Die zweite Formulierung, der Herr erhebe sein Angesicht über dich, dürfte nichts Neues und anderes meinen. Es ist eine typisch biblische Wiederholung derselben Inhalts in unterschiedlicher Formulierung, die dadurch gleichzeitig nochmal betont wird. Und sie sollen meinen Namen auf die Kinder Israel legen. Der Name steht für die ganze Person. Wenn die Priester den Namen Gottes auf das Volk legen, dann sprechen sie dem Volk die tatsächliche Gegenwart Gottes zu. Wir denken dabei auch an 1. Könige 9,3, als Gott dem Salomo bei der Einweihung des Tempels sagt, um meinen Namen dort niederzulegen, auf dem Berg Zion nämlich, auf ewig. Ich sage es ja immer wieder, auch im Blick auf Israel, im Blick auf den Berg Zion, auch was die nächsten Jahre vielleicht noch geschieht. Trump will, so wie ich gehört habe, spätestens nach dem Ramadan seinen Friedensplan für den Nahen Osten veröffentlichen. Da dürfen wir gespannt sein. Es geht um den Ort, an dem der Allmächtige, der heilige Gott, seinen Namen niedergelegt hat, auf ewig. Meine Augen und mein Herz, sagt er, sollen alle Zeit dort sein. Das müssen wir uns ganz real vorstellen. Gott sagt, an diesem Ort sollen meine Augen und mein Herz alle Zeit sein. Das sind ganz reale Dinge, die da geschehen. Geistlich sagen sie uns zu, Gott ist mitten unter euch. Seine Augen und sein Herz, da wo Gott seinen Namen niederlegt, auch auf seiner Gemeinde, auf seinem Volk, da sind seine Augen, da ist sein Herz, da ist seine Liebe. Dieselbe Bedeutung hat der Segen am Schluss des Gottesdienstes. Er sagt denen, die dann aus dem Gottesdienst hinausgehen, zu, Gott ist mit dir. Gott bleibt nicht hier in der Kirche, wenn du nach Hause gehst oder in manche schwierige Situation, vielleicht in der Familie, in der Nachbarschaft, am Arbeitsplatz, in der Schule. Was immer uns erwartet, Gott geht mit dir. Seine Augen, sein Herz begleiten dich. Wir tun uns naturgemäß schwer zu verstehen, was Segen ist. Ich denke, im Grunde können wir es alle gar nicht wirklich begreifen, weil es einfach durch und durch eine übermenschliche Geschichte ist. Wir können einem Menschen zwar sagen, ich überweise dir nächste Woche 100.000 Euro. Können wir vielleicht vorhaben. Vielleicht wird das Geld vorher geklaut, vielleicht macht die Bank einen Fehler, was auch immer. Wir erleben immer wieder, dass wir gute Vorsätze haben. Wir haben nicht die Macht, es hundertprozentig zuverlässig auszusöhlen. Bei Gott ist das ganz anders. Wenn Gott etwas sagt und etwas zusagt, ist es unwiderrufliche Realität. Das sprengt unser Denkvermögen. Segnen können entspricht nicht menschlicher Natur. Wir sehen es auch im Gegenteil von Segen, dem Fluch. Nehmen wir Voodoo-Zauber oder anderes, der Zauberer braucht den Anschluss an eine jenseitige Kraft. Es zeigt sowohl zum Fluchen, zum wirkmächtigen Fluchen, wie auch zum wirkmächtigen Segen. Schaffen wir nicht aus uns, wir brauchen die Macht hinter uns, die es kann. Und es gibt nur einen, der wirklich segnen kann, das ist der lebendige Gott. Unser Segen ist damit auch an die klare Voraussetzung gebunden, wir können nur segnen, was Gott segnet. Wir können nur dort segnen, wo Gott uns Auftrag und Verheißung gegeben hat. Und deshalb lautet die letzte Aussage von Vers 27, fasst das auch nochmal zusammen, bestätigt's, und ich werde sie segnen. Die Aaroniten, die Priester, Leviten, sind nur ausführendes Organ. Haben in sich keine Macht. Gott ist's, der durch dieses Organ wirkt. Ich werde sie segnen. Der Segnende ist immer Gott selbst. Und da gibt's natürlich ganz klare Bedingungen. Psalm 112, Vers 2. Das Geschlecht des Frommen wird gesegnet sein. Nicht jeder x-beliebige, das Geschlecht des Frommen. Psalm 128, 4. Gesegnet wird der Mann, der den Herrn fürchtet. Und Jeremia 17,7, gesegnet ist der Mann, der sich auf den Herrn verlässt. Im Blick darauf kommt gerade auch im Blick auf den allgemeinen Segen, zum Beispiel am Ende eines Gottesdienstes, häufig der Einwand, kann man Gottes Segen dann so allgemein Menschen zusprechen, von denen viele doch gar nicht gläubig sind. Gerade natürlich in großen Gemeinden, landeskirchlichen Gemeinden und so weiter, wo vielleicht unter vielen Gottesdienstbesuchern, die es mal früher gab, heute vielleicht auch nicht mehr, 10%, 20%, 30% wirklich gläubig sind. Und der Rest, kann man die einfach segnen? Die erfüllen doch gar nicht die Bedingung, von Gott gesegnet zu sein. Richtig ist, wirklich unter dem Segen Gottes steht nur, wer an Jesus glaubt, im Gehorsam lebt und dadurch zu Gott gehört. Aber damit haben wir die ganze Dimension des Segens noch nicht erfasst. Man kann unterscheiden zwischen dem persönlichen und einem allgemeinen Segen. Wenn wir zurückdenken hier an unsere Situation, Aaron und Israel haben denn alle geglaubt, die Söhne Israels, die Aaron und seine Söhne segnen sollen, auf die sie den Namen Gottes legen sollen, haben die alle im Gehorsam gelebt? Mit Sicherheit leider nicht. Dennoch werden sie alle gesegnet, sie alle gehören zum Bundesvolk. Wir betonen immer wieder in verschiedenen Zusammenhängen, wenn wir nicht begreifen, was es im Bundesvolk auf sich hat, begreifen wir ganz viel von der Bibel nicht. Wir modernen Christen seit der Aufklärung machen meistens den Fehler, wir sehen nur uns und unseren Heiland. Wir sehen aber nicht das Ganze. So wichtig das ist, uns und unseren Heiland zu sehen in der persönlichen Beziehung, so wichtig ist auch, dass wir von Gott in ein Ganzes hineingestellt sind, einer Familie, einer Gemeinde, eines Volks. Und da gilt im Guten wie im Schlechten, mitgefangen, mitgehangen, hat Auswirkungen. Natürlich hängt's, wie viel hat der Einzelne vom Segen, hängt natürlich an seiner Beziehung zu Gott. Segen ist eine Gabe. Sie ist eine Gabe Gottes auch an den, der nicht glaubt. Aber wer diese Gabe nicht würdigt, steht unter einem umso schwereren Gericht. Deshalb ist das immer ein zweischneidiges Schwert mit dem Segen. Auch mit der Taufe, ganz egal übrigens, ob Glaubens- oder Säuglingstaufe, ist Zusage, ist wirkmächtige Zusage. Dann ist die Frage, nehme ich das an, was mir dazu gesagt ist oder nicht? Und wir wissen leider, auch alle Glaubensgetauften haben es bei weitem nicht angenommen, sonst sei es in unserem Baptistenbund, zu dem wir seit Anfang des Jahres nicht mehr gehören, nicht so dramatisch wüst aus. Dann wird's Gericht. Wir sehen diese Spannung auch am Segnen der Feinde. Unsere Feinde sind ja häufig auch Gottes Feinde, wenn sie etwa um des Glaubens willen unsere Feinde sind, uns als Christen verfolgen. Kann man denn Gottes Feinde segnen? Anscheinend ja. Paulus schreibt, Römer 12,14, segne die euch verfolgen. Gottes Feinde sind. Segnet und flucht nicht. 1. Petrus 3,9, vergeltet nicht Böses mit Bösem oder Scheltwort mit Scheltwort, sondern im Gegenteil segnet, weil ihr dazu berufen worden seid, dass ihr Segen erbt. Wir sind Gesegnete des Herrn. Segen ist unser Erbteil. Und von diesem Erbteil dürfen und sollen wir heute schon austeilen, weitergeben. Auch an die, die noch fern von Gott sind. Was sie daraus machen, ist ihre Entscheidung. Wir können natürlich gerade bei Homosexuellen niemals die Sünde segnen. Ja. Was allerdings dann ein solcher Segen konkret am anderen bewirkt, ist interessanterweise auch an diesen Stellen nicht gesagt. Es hängt von ihm selber ab, von seiner Reaktion. Beim Segnen des Feindes und des Verfolgers geht es zum einen um eine Änderung unserer Herzenshaltung. Nicht wie du mir, so ich dir, sondern Böses mit Gutem vergelten. Ist göttlich. Und diese Haltung soll unser Leben bestimmen. Und so sollen wir dem, der an uns Böses getan hat, von Herzen Gutes wünschen und zusprechen. Wie weit der andere sich vom Herrn das Herz aufschließen lässt, um das Gute zu empfangen, das ihm zugesprochen ist, Es liegt nicht an unseren Möglichkeiten und Verantwortung. Wo der Feind keine Buße tut, kann ihm der Segen schnell zum Fluch werden. Historisches Beispiel, sehr eindrücklich. Anfang des 18. Jahrhunderts waren die Dänen und Schweden miteinander im Krieg. Die Schweden lagen vor der holsteinischen Stadt Altona, heute Stadtteil von Hamburg, gehörte damals zu Dänemark. Und die Schweden drohten, diese Stadt niederzubrennen. Um das Unglück abzuwenden, ging der Pfarrer Johann Sass mit einigen Bürgern hinaus zum schwedischen General Stenbock und versuchte, ihn auf alle mögliche Weise von diesem Vorhaben abzubringen. Es gab tatsächlich verschiedene Versuche, die allerdings, da eine gütliche Lösung zu finden, die durch verlogene Umtriebe des ebenfalls zu Schweden gehörenden General Welling hintertrieben wurden. Ganz brutale Geschichte, was da gelogen, betrogen und so weiter wurde. Aber durch diese Lügen des Generals Welling aufgestachelt, möglicherweise auch auf dessen ausdrücklichen Befehl, ließ General Stenbock tatsächlich schlussendlich Altona anzünden, bis auf die Kirche und ein paar Häuser abgebrannt. Vorher erklärte er dem Pfarrer Sasse, bei Gott, ich handle auf höheren Befehl. Befehlsgewalt war in der Geschichte unseres Volkes auch eine dramatische Sache, wir haben es heute wieder. So viele handeln auf höheren Befehl, anstatt zu wissen, dass ihnen der Soldateneid, der Beamteneid, das Grundgesetz sagt, jeder haftet vollumfänglich für sein Tun. Auf höheren Befehl handeln ist immer gefährlich, wenn es nicht der Befehl des Allerhöchsten ist. Also Stenbock sagte, bevor er Altona anzündete, ich handle auf höheren Befehl. Pfarrer Sasse antwortete ihm, nun, wenn das so ist, wenn Sie wirklich auf höheren Befehl eine arme Stadt niederbrennen müssen und unschuldig sind an dieser grausigen Tat, so wagen Sie es und nehmen Sie dazu jetzt den Segen des Herrn, der einst Richter sein wird zwischen uns. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht über dir leuchten und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir seinen Frieden. Amen. Als nur einen Monat später bei der Festung Tönning von den Verbündeten dänischen, russischen, sächsischen Truppen eingeschlossen wurde, der General Stenbock und kapitulieren musste, bekannte er einem Geistlichen, ich habe wohl manchen Fluch mitgenommen von denen, gegen die ich Krieg geführt habe. Aber keiner von allen liegt so schwer auf meiner Seele wie jener Segen des Priesters von Altona. Der wird mich im Todeskampf noch foltern. Und tatsächlich kann man auch auf Wikipedia lesen, dass General Stenbock diese Tat später bedauerte. Zur Begründung schrieb er laut Wikipedia, dass ihn ab diesem Tag das Unglück anhaftete und er keinen glücklichen Tag mehr erlebt habe. Es kann passieren, wenn man auf höheren Befehl handelt, aber nicht auf den Befehl des Allerhöchsten. Segnen. Liebe Geschwister, wir sehen die Macht des Segens zum Guten wie zum Bösen. Denn Segen heißt, jemand vor Gottes Angesicht stellen. Das Angesicht spielt hier ja die entscheidende Rolle. Jemanden vor Gottes Angesicht stellen, das heißt segnen. Auf jemanden Gottes Aufmerksamkeit richten. Wenn Gott dann aber, nachdem er aufmerksam gemacht wurde, nicht sieht, was ihm gefällt, wenn sein Auge auf ein unbußfertiges Herz fällt, das nicht von seinen bösen Wegen lassen will, dann wird das Hinsehen Gottes zum Gericht. Im weitesten Sinne steht schlussendlich die ganze Schöpfung unter Gottes Segen, obwohl sie in Sünde gefallen ist. Sehen wir am Regenbogen. Den setzt Gott verbunden mit der Verheißung, es soll nicht aufhören, Sommer, Winter, Saat und Ernte und so weiter, Frost und Hitze. Das ist der Segen Gottes für eine in Sünde gefallene Welt, auch für die Sünder und Gottlosen. Der Segen Gottes ermöglicht überhaupt erst das Leben. Gott lässt seine Sonne scheinen über Gerechte und Ungerechte, über Gute und Böse. Wie sehr auch bisher Nichtgläubige wirklich gesegnet sein können durch einen zugesprochenen Segen, zeigt ein eindrucksvolles Beispiel vom alten Friedrich von Bodelschwingh, dem Gründer der Anstalten von Bethel, ein großer Gottesmann. An einem Abend saß auf einem Hof bei Bethel ein junger Bursche in der Ecke der Stube. Er gehörte zu den betreuten Straffälligen. Wie er da so saß, sah aus, als wolle er bereits wieder eine neue Schandtat ausbrüten. Als ihn der Hausvater fragte, warum bist du so still, antwortete er nach langem Schweigen, ich bin heute im Garten des Eichenhofs Vater Bodelschwingh begegnet, als er gerade im Rollstuhl spazieren gefahren wurde. Als er mich sah, winkte er mich heran. Was hat er denn gesagt, fragte der Hausvater, er kann noch nicht viel reden. Bodelschwingh hatte gerade zuvor einen ersten schweren Schlaganfall im Alter gehabt. Der junge Bursche antwortet, er hat mich gefragt, wie ich heiße und in welchem Hof ich bin. Und dann hat er mir seine Hand auf den Kopf gelegt und nur gesagt, ich segne dich im Namen Jesu. Dann brach der junge Mann in Tränen aus, sagt Hausvater, ich bin in meinem Leben viel herumgestoßen worden, habe Prügel über Prügel bekommen, aber nie hat ein Mensch zu mir gesagt, ich segne dich im Namen Jesu. Als seine Fürsorgezeit um war in Bethel, ging er und monatelang hörte man nichts von ihm. Der Hausvater war schon in Sorge, er sei wieder auf seinen alten kriminellen Weg gekommen. Kam eines Tages ein Brief, Hausvater, Sie müssen nicht denken, ich hätte gestohlen. Ich vergesse nicht, dass jemand zu mir gesagt hat, ich segne dich im Namen Jesu. So kann der Segen auch ein bis dahin ungläubiges, verpfuschtes Leben auf die rechte Spur bringen, wenn es der Gesegnete annimmt. Wer von Gott gesegnet ist und in diesem Segen tatsächlich lebt, wird dadurch selbst zum Segensträger. 1. Mose 12, 1 bis 3 lesen wir, wie Gott Abraham segnet. Ich will dich zum großen Volk machen und will dich segnen und dir einen großen Namen machen. Und du sollst ein Segen sein. Ich will segnen, die dich segnen und verfluchen, die dich verfluchen. Und in dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter auf Erden. Diese Segenszusage an Abraham erfüllt sich seitdem. Segen wirkt notwendigerweise, was er sagt. Dass dabei durch Angehörige des Volkes Gottes, die diesen Segen nicht angenommen haben, er vielfach zum Fluch geworden ist und nicht nur für sie selber, sondern auch sie selber vielfach zum Fluch dieser ganzen Welt geworden sind, ist nochmal wieder die gleiche Zwiegestalt. Segen wirkt nicht nur am Gesegneten, im Guten wie im Bösen. Ein von Gott Gesegneter ist ein Segensträger an all denen, zu denen er von Gott gesandt ist und sich senden lässt. So schreibt Paulus in Römer 15, 29, ich weiß aber, dass wenn ich zu euch komme, ich in der Fülle des Segens Christi kommen werde. Liebe Geschwister, schon allein, das ist ein Wort, das wir mit nach Hause nehmen dürfen. Paulus schreibt, dass ich weiß, wenn ich zu euch komme, ich in der Fülle des Segens Christi kommen werde. Könnte man sagen, was ist der Paulus für ein eingebildeter frommer Schnösel, dass er sowas schreibt? Nein, Paulus ist überhaupt nicht eingebildet. Da weiß, das hat gar nichts mit ihm zu tun. Das hat was mit dem Segen Gottes zu tun, der auf ihm liegt. Auch wir dürfen das wissen, liebe Geschwister. Da, wo wir hingehen und da, wo wir sind, weil Gott uns hingestellt hat, da sind wir in der Fülle des Segens Christi. Und tatsächlich dürfen und sollen wir das rechte Segnen wieder viel mehr entdecken und tun. Sei es beim Segnen von Kranken, sei es dann natürlich in der Familie, wenn wir die Kinder in den Kindergarten, die Schule oder wohin auch immer segnend aus dem Haus entlassen. Das ist unsere priesterliche Aufgabe als Väter und Mütter und damit geistlich Verantwortliche für unsere Kinder. Es ist etwas Herrliches, liebe Geschwister, dass ich unsere Kinder, als sie noch zu Hause gewohnt haben, bevor sie aus dem Haus zur Schule gingen oder auch später zum Studium, wirkmächtig die Hand aufgelegt habe, unter den Schutz und Segen Gottes stellen durfte. Den Segen Gottes auf sie legen konnte. Und dann weiß, sie gehen im Segen und unter dem Schutz Gottes in diesen Tag. Dabei gibt es für den Segen klare göttliche Ordnungen, vor allem in charismatischen Kreisen, wilde hin und her segnen, ist in dieser Form unbiblisch. Wir sehen in der Bibel klare Ordnung, die Erzväter segnen ihre Kinder und Engel. Mose, später die Priester, segnen das Volk. König meines Wissens auch. Bei uns fällt die Regierung leider aus. Jesus, die sollte ihr Volk segnen. Jesus segne die Jünger vor seiner Himmelfahrt. Grundsätzlich gilt, der in der geistlichen Verantwortung Höhere segnet den, für den er Verantwortung trägt. Deswegen segnet der Hausvater Frau und Kinder. Wenn der Hausvater nicht da ist, segnet die Frau die Kinder. Selbstverständlich. Sie ist dann diejenige, die im Moment im Haushalt die Höhergestellte ist, die Verantwortung trägt. Genauso sagt es ja Hebräer 7,7 ausdrücklich im Blick auf Abraham und Melchisedek. Erst gibt Abraham Melchisedek den Zehnten, dann segnet Melchisedek den Abraham. Und der Hebräerbrief stellt fest, ohne jeden Widerspruch, ohne jeden Zweifel, wird das Geringere von dem Höheren, Abraham von Melchisedek, gesegnet. Eine ganz wichtige Tatsache im Blick auf die Ordnung des Segens. Jeder, der geistlich Verantwortung hat für einen anderen, kann, darf und soll diese seiner Verantwortung gemäß unter den Segen Gottes stellen. Grunde ist das Segnen ein priesterliches Amt. Es ist ja auch den Priestern gegeben. Gottes Volk und Gottes Gemeinde zu segnen, ist eine der wichtigsten Aufgaben, die Pastoren und Älteste der Gemeinde haben. 5. Mose 10, Vers 8, zu jener Zeit sonderte der Herr den Stamm Levi dazu aus, vor dem Herrn zu stehen. Doppelte Bewegung, vor dem Herrn zu stehen, in seinem Namen zu segnen bis auf diesen Tag. Manche Pfarrer legen da großen Wert drauf, die da liturgisch getrimmt sind, dass sie in einer bestimmten Position dem Herrn zugewandt, der Gemeinde den Rücken kehren, ins Kreuz schauen, sich dann umdrehen zum Segen. Das soll bildhaft in der Liturgie dieses vor dem Herrn stehen und sich dann von dem Herrn kommen, zur Gemeinde zuwendend, dargestellt werden. Aber in der Tat, das ist der besondere Dienst des Priesters, des Pastors, des Ältesten, des Verantwortlichen, für jeden an seiner Stelle, für das Volk, für die er verantwortlich ist, vor dem Herrn zu stehen. Und dann den Segen, den er im Stehen vor dem Herrn bekommt, seinem Volk, seiner Familie zuzusagen, darauf zu legen. Wir haben für unser Volk keinen besonderen Priesterstamm. In Jesus sind aber nach Offenbarung 1, Vers 6 alle Gläubigen Gott zu Priestern gemacht. Und nach unserem Grundgesetz ist das Volk der Souverän. Das heißt, jeder einzelne Deutsche trägt dem Grundgesetz entsprechend mit an der obersten Verantwortung für unser Volk, über der Regierung. Die ist von uns beauftragt. Jeder einzelne Deutsche hat oberste Autorität mit über unser Volk. Oberste Verantwortung, daran trägt jeder mit. Und als solche, von Gott in Jesus zu Priestern gemacht, dürfen und sollen auch wir für unser Volk vor Gott stehen und Gottes Segen auf unser Volk legen. Und beten, dass es diesen Segen annimmt und der Segen Gottes ihm nicht zum Gericht, sondern zum Heil wird. Amen.